Als erste Gesprächspartnerin darf ich jetzt am Telefon begrüßen Annette Wittmer-Mautz. Sie gehört seit 1998 dem Deutschen Bundestag an, war von 2002 bis 2009 gesundheitspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, daran anschließend zwei Legislaturperioden parlamentarische Staatssekretärin beim Gesundheitsminister und ist seit 2018 Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin. Hallo, Frau Wittmer-Mautz.
Ich grüße Sie, Herr Piontek.
Schön, dass Sie sich in diesen doch so unruhigen Zeiten hier für die Wüste Welle Zeit genommen haben für ein kurzes Telefoninterview. Am Montag löst sich der Lockdown ganz, ganz langsam. Wie sind die Entscheidungen für Sie gewesen jetzt, auch als Teil der Bundesregierung? Schwierig oder?
Jetzt ist es ein schwieriger Abwägungsprozess, denn es geht zum einen darum, dass wir die Entwicklung des Coronavirus, das Infektionsgeschehen kontrollierbar halten, damit unser Gesundheitssystem, die Intensivstationen, die Kliniken, das Gesundheitspersonal nicht überlastet werden. Wir wollen ja keine italienischen und französischen Verhältnisse. Und auf der anderen Seite merken wir jeden Tag mehr, wie schwierig die wirtschaftliche Situation ist. Und deshalb müssen wir sehr behutsam vorgehen und die Maßnahmen so beschließen, dass wir auch das Infektionsgeschehen weiter unter Kontrolle halten. Und das sind schwerwiegende Abwägungen und Abwägungen. Aber ich bin sehr zufrieden, wie die Bundesregierung und die Länder und auch mit welcher Geschlossenheit sie diese Maßnahmen jetzt Schritt für Schritt einleiten.
Sie wurden damals als Gesundheitsministerin gehandelt bei der letzten Koalitionsverhandlung mit der SPD und haben auch viel Erfahrung in der Gesundheitspolitik seit 2002, also bald zwei Jahrzehnten. Sind Sie jetzt ein bisschen enttäuscht, dass Sie nicht die Möglichkeit haben, sich da noch aktiver als anderes Regierungsmitglied einzubringen zu können?
In dieser Krise ist jeder gefordert, egal in welchem Ressort, egal an welcher Stelle er ist. Ich bin dankbar dafür, dass ich die Erfahrungen, die ich in meiner gesundheitspolitischen Zeit machen durfte, ob im Parlament oder im Bundesgesundheitsministerium, jetzt auch wieder nutzen konnte, auch gerade bei der Mithilfe in der Region für den Wahlkreis. Ich habe viele Ansprechpartner, die nutze ich auch weiter, aber auch in meiner neuen Funktion als Staatsministerin für Integration, Migration, Flüchtlinge ist das Thema sehr entscheidend, denn wir wollen ja, dass die Maßnahmen, die Hygienemaßnahmen, die Verhaltensregeln wirklich überall ankommen, dass jede und jeder im Umgang damit kompetent ist. Und wir stellen eben fest, nicht jeder spricht so gut Deutsch oder versteht so gut Deutsch, dass wir das einfach nur so geschehen lassen, sondern da habe ich eine große Aufgabe auch darin, in diesen Tagen die Kommunikation in die migrantischen Gemeinschaften und Communities so zu gestalten, dass wir in der gesamten Gesellschaft wirklich auch gut mit der Infektion umgehen.
Ist es schwierig dann, das mit vielen zu kommunizieren, die vor allem der deutschen Sprache jetzt noch nicht so mächtig sind und viele nicht verstehen, viele Wörter nicht, insbesondere weil wir ja auch hier in der Corona-Pandemie viele Fachwörter haben. Das Wort Pandemie ist ja auch den Leuten beispielsweise auch als Muttersprachler nicht so geläufig.
Natürlich geht es um die Frage der Fachlichkeit. Wie breitet sich das Virus aus? Was kann ich dagegen tun? Aber Hände schütteln, Gemeinschaft, das in vielen Kulturen wird es ganz anders gelebt. Und deshalb reicht es nicht nur, einen Informationsblatt zu verteilen oder einen Aushang in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber zu haben, sondern wir müssen darüber mit den Betroffenen kommunizieren. Und das ist besonders dann schwierig, wenn eigentlich Kommunikation nur noch über soziale Medien stattfindet und der direkte Austausch zum Beispiel mit den Helfernetzen eingeschränkt ist. Also stehen wir mit dem Virus vor auch ganz neuen Schwierigkeiten und Hürden in der Kommunikation und wir erleben zum einen, wie viel an Fake News unterwegs ist, wie viele Verschwörungstheorien, die auch rassistische Bezüge haben, in den Medien umhergeistern. Und wir erleben leider Gottes auch, dass Menschen, die ein asiatisches Aussehen haben oder eine asiatische Herkunft, im Moment gemieden werden, beleidigt werden und attackiert werden. Und auch das darf nicht sein, denn das Virus kennt keine Nationalität und in dem Sinne müssen wir gemeinsam gegen das Virus, aber nicht gegen Menschen kämpfen.
Heute beim Fokus Online wird über den Ärztepräsidenten Reinhardt berichtet. Ich zitiere daraus: Für die Fortsetzung der Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai gäbe es keine konkreten wissenschaftlichen oder medizinischen Grundlagen. Zitat Reinhardt: Im Moment gibt es überhaupt keinen Hinweis darauf, dass wir auf eine Überforderung der Krankenhäuser zusteuern, sagte Reinhardt. Es gäbe keinen Grund, die Kontaktsperren in diesem Umfang zu verlängern. Wie stehen Sie zu der Kritik von Herrn Reinhardt?
Ja, zunächst einmal haben wir ja in dieser Woche die Entscheidungen getroffen, dass ab Montag das Kontaktverhalten in bestimmten Bereichen gelockert werden kann. Aber es bleibt dabei und auch das hat Herr Reinhardt ja nicht gesagt, es bleibt dabei, Abstand zu halten, die Hygiene einzuhalten, Hände waschen sind elementar, um die Ausbreitung des Virus weiter im Griff zu behalten. Und kontrolliertes Wiedereinsteigen in das öffentliche Leben heißt natürlich auch, wir müssen wissen, wie welche Lockerung dann auch sich auswirkt. Im Moment haben wir durch das wirklich vorbildliche Verhalten der Bevölkerung, aller Beteiligten, eine Situation erreicht, in der wir sagen können, jawohl, unsere Intensivkapazitäten reichen voraussichtlich aus. Aber nur wenig mehr wieder an Infektionsgeschehen kann uns im Sommer oder im Herbst wieder an den Rand der Belastungsfähigkeit bringen. Und deshalb können wir nur schrittweise vorgehen. Deshalb macht es Sinn, auch immer wieder zu kontrollieren, wie wirken sich die Lockerungen dann auf das Infektionsgeschehen weiter aus. Deshalb starten wir jetzt mit dem Einzelhandel, mit kleineren Geschäften. Wir beginnen bei den Schulen mit den Klassen, die vor Prüfungen stehen oder ihren Abschluss vor sich haben. Und so werden wir situationsbedingt auch weiter über Lockerungen sprechen. Aber Kontrolle zu haben, Kontrolle dann auch auf der Basis von Fakten dann zu praktizieren. Damit sind wir gut gefahren. Im Ausland werden wir dafür ein Stück weit auch beneidet, weil wir vorausschauend und eher konservativ in einem sehr positiven Sinne gehandelt haben. Und wir sollten jetzt den Mut auch haben, Schritt für Schritt wieder zu Lockerungen zu kommen. Aber wir sollten die Kontrolle über das Infektionsgeschehen nicht verlieren.
Wir haben noch eine Hörerfrage von Theresa Just aus Tübingen. Sie fragt, was halten Sie vom Durchschnittsabitur?
Ich glaube, wir haben Zeit, die Prüfungen gut vorzubereiten und auch im Ergebnis Prüfungen durchzuführen. Das werden die Länder zu entscheiden haben, denn die Bundesrepublik ist sehr vielfältig. Wir haben unterschiedliche Prüfungstermine. Das gibt Schülerinnen und Schüler, die sich vielleicht nicht in dem Maße noch auf die Prüfungen vorbereiten können. Ich glaube, in Baden-Württemberg sollte das möglich sein. Ich fände es schade, wenn irgendwann mal gesagt wird, das war der Jahrgang mit dem Corona-Abitur. Damals hat man nicht so viel Wert darauf gelegt, dass es zu einer Abschlussprüfung kommt. Wenn es möglich ist, dann glaube ich, ist es für alle Beteiligten der richtige Weg, es dann auch mit einer Prüfung beenden zu können. Aber wie gesagt, das müssen die Bundesländer in eigener Verantwortung entscheiden.
Großveranstaltungen dürfen bis 31. August diesen Jahres nicht stattfinden. Im September beginnt das nächste Schuljahr 2020/2021. Wenn wir dann alles beispielsweise komplett wieder gelockert hätten, ist dann nicht das Risiko nach dem Sommer, wo weniger Leute meistens sich mit Grippen infizieren, dass dann im Herbst oder vielleicht sogar über die Weihnachtszeit dann wieder ein kompletter Lockdown in Deutschland stattfinden muss?
Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir kontrolliert vorgehen, Schritt für Schritt auch feststellen, wo sind die Risiken am größten, wo können wir sie durch Verhalten durch entsprechende Schutzmaßnahmen beherrschen, solange es keinen Impfstoff und keine heilendes Medikament gegen das Virus gibt, solange werden wir mit Einschränkungen leben müssen, mit Verhaltensregeln leben müssen. Und deshalb ist es klug, das, wie gesagt, immer situationsabhängig zu tun. Wir sind im Moment in einer Phase, wo wir feststellen können, jawohl, die scharfen, die sehr einschränkenden Maßnahmen haben gewirkt. Jetzt können wir Schritt für Schritt ausprobieren, dass wir lockern können. Aber ich kann zum Stand heute noch nicht sagen, wie sich das über die nächsten Wochen und Monate entwickeln wird. Da wäre ich ein Orakel, und das bin ich nicht, sondern Mensch und Politiker. Wir sind darauf angewiesen, mit Hilfe der Wissenschaft und der Ratgeber dann das Notwendige vorzubereiten und zu tun. Aber wir können Schritt für Schritt agieren, wenn wir das diszipliniert tun.
Gestern hat die Südwestpresse-Kommentatorin kommentiert, dass sich die Kirchen mehr wehren sollen, dass so viel Gottesdienste eingeschränkt wurden. Auch das größte Fest der Christen an Ostern konnte nicht in den Kirchen und Gotteshäusern durchgeführt werden. Wann können Kirchen wieder öffnen unter Einschränkungen zu Gottesdiensten?
Am gestrigen Tag hat die Bundesregierung, das Bundesinnenministerium mit den Ländern und den Vertretern der Kirchen- und Religionsgemeinschaften darüber beraten, wie auch religiöses Leben in Deutschland schrittweise wieder möglich wird. Das halte ich vom Grundsatz her auch für richtig, denn Religionsfreiheit und die Ausübung der Religion ist ein Grundrecht und viele Menschen ziehen und schöpfen genau aus der Religionsausübung ja auch die Kraft, die notwendig ist, in einer solchen Krise gut damit umgehen zu können, die Situation bewältigen zu können. Ich danke den Kirchen- und Religionsgemeinschaften dafür, dass sie mit viel Verständnis bislang agiert haben und damit auch Glaubensausübung praktizieren in anderen Formen bislang ermöglicht haben. Und jetzt werden wir gemeinsam ein Konzept erstellen und entwickeln, wie religiöses Leben dann auch mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen möglich ist. Aber dem will ich noch nicht vorgreifen. In den nächsten 2 Wochen werden dazu Vorschläge entwickelt werden.
Das heißt, am 4. Mai, wenn es dann auch mit den Schulen wieder losgehen soll, könnte es auch sein, dass Gottesdienste möglich sind mit gewissen Abstandsregulieren und weit auseinandergestellten Stühlen.
Da die Religionen sehr unterschiedlich ihren Glauben praktizieren, Gottesdienste in Kirchen, da gibt es große, da gibt es kleine, das Beten in der Moschee, die laufen durchaus unterschiedlich ab. Ich finde, wir sollten jetzt abwarten, was die Religionsgemeinschaften selbst auch vorschlagen, wie sie sich die Religionsausübung und die entsprechenden Gelegenheiten, Festlichkeiten vorstellen. Und dann müssen wir mit den Experten beraten, inwieweit der Infektionsschutz so gewährleistet werden kann. Aber ich gehe davon aus, dass wir Wege finden, die Religionsausübung ab dem 4. Mai Schritt für Schritt auch wieder zu ermöglichen.
Das war Annette Wiedmann-Mautz. Sie ist Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin. Vielen Dank, Frau Wiedmann-Mautz.
Ich bedanke mich.